Widerhall.
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 Widerhall. Das Echolot für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Kultur im Freien Radio Salzkammergut.
Zwei Wochen aktuelle Themen. Noch diese Woche bis kommenden Montag läuft in Oberösterreich die Arbeiterkammerwahl. Dazu ein Gespräch mit dem Landessprecher und Spitzenkandidaten der alternativen Grünen und unabhängigen Gewerkschafterinnen Martin Gstöttner, unter anderem zu den Themen Kilometer und Arbeitslosengeld. Und am Mittwoch werden in Gmunden das erste Mal Klimaschutzpreise vergeben. Dazu ein Studiogespräch mit der Gmundner Klimaschutzkoordinatorin Verena Pöhringer-Sturmeier. Herzlich willkommen beim Widerhall, sagt Jörg Stöger. Am Mittwoch werden also in Gmunden erstmals Klimaschutzpreise verliehen. Eine Jury aus dem Gmundner Klimaausschuss hat aus den zahlreichen Einsendungen die Siegerprojekte in mehreren Kategorien gekürt. Über die Hintergründe zu diesem Preis, über die Gmundner Klimastrategie und deren politische Relevanz habe ich mit der Gmundner Klimaschutzkoordinatorin Verena Pöhringer-Sturmeier gesprochen. Preisträger werden ja erst am Mittwoch in Gmunden bekannt gegeben. In unserer Donnerstagsausgabe gibt es aber die Auflösung am Ende des Gesprächs. Ich begrüße die Gmundner Klimaschutzkoordinatorin Verena Pöhringer-Sturmeier bei uns im Studio. Danke für Ihren Besuch.
Ich danke für die Einladung.
Diesen Mittwoch findet die Verleihung des ersten Gmundner Klimaschutzpreises statt. Wir machen es noch ein bisschen spannend. Wir werden das nicht im Vorhinein verraten, wiewohl wir in unserer Ausgabe am Donnerstag am Ende des Beitrags dann sagen werden, wer die Gewinner sind. Kommen wir ein bisschen zum Projekt. Wie war denn die Genese dieses Projekts? Wie ist es denn zu dieser Ausschreibung gekommen? Waren da auch die Aktivitäten der Fridays for Future auch mit beteiligt? Wie ist das gegangen?
Genau, also der Klimaschutzpreis in Gmunden ist ausgeschrieben worden, weil wir für unsere Klimastrategie in Gmunden den Ökut-Umweltpreis 2022 gewonnen haben. Da war das Preisgeld 2500 Euro und wir haben gesagt, wir möchten nicht, dass das bei uns im Budget irgendwo versickert, sondern wir würden es gerne an die Bürgerinnen und Bürger von Gmunden zurückgeben. Und so ist dann eigentlich die Idee von diesem Klimaschutzpreis entstanden. Und wir haben uns eben dann überlegt, wie wir das am besten aufbereiten können. Und da war für uns die beste Möglichkeit, dass wir auch verschiedene Kategorien ausschreiben und die Kategorien waren eben dann Einzelperson, Betrieb, Verein und Bildungseinrichtung. Und wir haben ein bisschen so die Themen vorgeben oder Ideen geben, was man einreichen kann und wir haben auch gesagt, man kann sehr kreativ bei der Einreichung sein. Wir waren eigentlich sehr erstaunt, wie viele Personen dann eingereicht haben. Wir haben 17 Einreichungen gekriegt und ganz vielfältige Themen und sind einfach begeistert, wie viel Klimaschutz schon passiert eigentlich bei uns in Gmunden. Und das würden wir eben auch gern vor die Bühne holen und vor den Vorhang, damit andere Menschen auch motiviert werden, was zu tun und eigentlich auch sehen, wie viele Menschen schon was dazu beitragen, dass wir das Klima schützen, aber auch für die Klimawandelanpassung.
Was waren denn diese Themen, die Sie da ein bisschen vorgegeben haben, beziehungsweise was für Projekte sind dann gekommen?
Wir haben es eigentlich, also die Themen, die waren eigentlich sehr breit und die haben sich ein bisschen so an unserer Klimastrategie herangetastet. Das heißt, wir haben zum Beispiel Energieeinsparung haben wir gehabt, Biodiversität, dann zum Beispiel Blumenwiesen, das man eben anlegen kann, dann für die Mobilität, also zum Beispiel, wenn man klimafreundlich unterwegs ist. Genau, also das waren so diese Themen, die eben wirklich an diese vier Themenfelder von der Klimastrategie zusammenhängend waren. Und was dann gekommen ist, das war eben sehr vielfältig. Also wir haben zum Beispiel eine Familie gehabt, die mit dem Lastenrad unterwegs ist. Das heißt, die haben eigentlich auch gar keinen eigenen PKW. Die machen alles nur mit dem Lastenrad, auch führen ihr Kind in den Kindergarten mit dem Lastenrad oder auch machen andere Besorgungen damit. Dann haben wir Einreichungen von Schulen bekommen, die zum Beispiel einen Kleidermarkt, Second-Hand-Kleidermarkt veranstaltet haben oder zum Beispiel über Food Waste haben die was gemacht, die Schulen. Das heißt, dass man eben schaut, wie man gegen Lebensmittelverschwendung vorgehen kann, weil in den Schulküchen ist ja oft so, dass sehr viel Lebensmittel weggeworfen werden und die Schüler haben sich dann eigentlich aktiv dafür eingesetzt und nach Lösungen gesucht. Also das heißt, die haben dann auch geschaut, dass die Portionen gerechter produziert worden sind und eben wann Lebensmittel übrig geblieben sind, wie man die dann weiterverarbeiten kann. Dann haben wir auch noch eine andere Schule gehabt, die sich die Ernährung im Klimawandel angeschaut hat. Das heißt, wie kann man sie ernähren, ohne jetzt das Klima ja, negativ zu beeinflussen. Und eine andere Schule, die hat auch sehr viel innerhalb von der Schule gemacht, also wie sich die selber fit machen können fürs Klima. Zum Beispiel Grünraumbepflanzung, bei den Möbeln haben sie geschaut, dass das nachhaltige Möbel sind. Oder auch zum Beispiel einen Podcast haben die Schüler entwickelt, wo sie darüber reden, was man eben fürs Klima tun kann.
Es gibt also Einreichungen von Einzelpersonen, aber auch von Institutionen wie von Schulen, wie wir gehört haben. Wie kann man denn diese Projekte und Einreichungen auch in die allgemeine Klimastrategie einbauen?
Mhm. Also durch das, dass wir die Themen vom Klimaschutzpreis so gewählt haben, dass sie auch ein bisschen so in die Themenfelder von der Klimastrategie reinpassen. Also das heißt, klimafreundliche Mobilität, erneuerbare Energie, Bewusstseinsbildung, Kreislaufwirtschaft, Ernährung und Boden, Raumplanung, Natur, kann man sich so ein bisschen als Anstoß dann sehen, was man alles umsetzen kann. Also auch für, weil die Klimastrategie bei uns in Gmunden, die ist ja nicht nur durch die Politiker beschlossen worden, sondern es war, ich sage jetzt mal, ein Gemeinschaftsprojekt. Also die Bürgerinnen haben selber auch Ideen eingebracht, was sehr wichtig ist, also dass unsere Klimastrategie eigentlich auch auf den Ideen von Bürgerinnen aufbaut, weil nur die Politik alleine kann es nicht umsetzen. Wir brauchen die gesamte Bevölkerung dafür. Und da sind eben die Projekte, die jetzt beim Klimaschutzpreis eingereicht worden sind, so ein bisschen auch der Anstoß, dass man eben nur mehr Projekte in diese Richtung umsetzen kann. Und auch, dass man sieht, okay, eine Einzelperson kann eigentlich auch was machen, auch wenn das Projekt nur so klein ist.
Die Gmundner Klimaschutzkoordinatorin Verena Pöhringer-Sturmeier bei uns im Studio. Was sind denn Ihre Aufgaben als Klimaschutzkoordinatorin? Wie sieht denn Ihr Arbeitsplatz aus?
Mhm. Also ich bin für die Umsetzung zuständig von der Klimastrategie und die Koordinierung. Das heißt, ich habe vor allem zwei Themenfelder, für die ich hauptsächlich zuständig bin, weil ich ja die Schriftführerin in den zuständigen Ausschüssen bin. Das heißt, das ist erneuerbare Energie und die Bewusstseinsbildung, Kreislaufwirtschaft, Ernährung und so weiter. Ich bin natürlich auch für die zwei anderen Themenfelder, bin ich auch für die Koordinierung zuständig. Aber die sind eben, also bei uns sind diese Themenfelder immer in den gewissen Ausschüssen natürlich verteilt, weil man sich da auch abstimmen muss, ob die Projekte, also wie die Projekte umgesetzt werden und wann die Projekte umgesetzt werden.
Mit welchen Maßnahmen im Rahmen der Gmundner Klimastrategie sind Sie denn am meisten zufrieden, die bereits umgesetzt worden sind?
Wir haben im letzten Jahr haben wir sehr viele PV-Anlagen auf den gemeindeeigenen Dächern installiert. Also das heißt, das geht wirklich super voran und man hat auch gesehen, dass man sehr viel Strom dadurch einspart und auch sehr viele Kosten reduzieren kann. Wir haben im letzten Jahr sehr viel Bewusstseinsbildung betrieben durch Vorträge mit Expertinnen, aber auch eben durch die Kommunikation nach außen. Und wir haben auch bei den Bäumen, planen wir eine Schwammstadt zu bauen. Die ist jetzt gerade in der Planung, wie wir die eben genau umsetzen können. Genau, also das sind so die Dinge, die für mich eben super laufen gerade. Ich meine, die anderen Maßnahmen sind auch, also die sind eben im Laufen, aber manche Maßnahmen dauern natürlich länger bei der Umsetzung.
Klimastrategien und Klimamaßnahmen auf kommunaler Ebene sind ein wichtiges Instrument. Trotzdem gibt es natürlich auch Kritiker, die sagen, diese Maßnahmen sind ein bisschen dazu da, um von anderen Dingen abzulenken und das Ganze in einem besseren Licht erscheinen zu lassen. Was entgegnen Sie denn diesen Kritikern?
Also Kritiker wird es immer geben und es ist auch in Ordnung, wenn man in einer Diskussion kommt und sich beide Meinungen anhört, aber Fakt ist, dass wir im Klimawandel sind. Ich meine, es ist auch Fakt, dass es immer schon einen Klimawandel gegeben hat, aber so rasant, wie es jetzt geht, ist es nicht mehr normal, sondern es ist halt wirklich von den Menschen verursacht, dieser Klimawandel. Und da würde ich sagen, dass wir schon so die Zügel in der Hand haben, dass wir noch was ändern können oder eben auch was rumreißen können. Und diese Maßnahmen, das ist einmal ein erster Ansatz, was wir verändern können.
Die Kritik, die aber da jetzt angesprochen worden ist, war eher, dass man von anderen Dingen ablenkt, die eben nicht klimaschonend sind, etwa die Rodung von Wäldern oder neue Baumaßnahmen.
Also ich sage einmal so, die Maßnahmen, auch wenn sie jetzt schon, wenn sie in der Klimastrategie festgehalten sind, müssen trotzdem nur durch die Ausschüsse durch. Das heißt, es ist noch nicht fix, wie die auch umgesetzt werden. Das heißt, ich würde jetzt nicht sagen, dass es eine Ablenkung ist, weil man muss trotzdem schauen, also die müssen trotzdem durch die Ausschüsse gehen und dann kann es immer nur sein, dass eben dann jemand sagt, okay, nein, er will es eigentlich gar nicht so umsetzen, die Maßnahmen. Das heißt, es ist, also man muss eben daran arbeiten, dass das alles umgesetzt wird und ist nicht immer so leicht, sage ich jetzt mal.
Aber wenn strittige Projekte kommen, ich denke mir jetzt, das war in der Vergangenheit, ich weiß gar nicht, was jetzt der aktuelle Status quo ist, zum Beispiel auf der Toskana-Halbinsel, da sollte also ein Wald gerodet werden für einen Parkplatz, für ein Hotel. Geht das dann auch durch den Klimaausschuss oder bleibt das davon eigentlich unbehelligt?
Der Toskana-Park ist eine schwierige Angelegenheit, weil es nämlich nicht, also es ist nicht das Land von der Stadtgemeinde Gmunden, sondern von der LIG und der BIG, also das ist die Bundesimmobiliengesellschaft und die Landesimmobiliengesellschaft. Da hat es ein Gutachten gegeben, also das heißt, die haben sich wirklich die, den Baumbestand angeschaut und manche Bäume haben dann gefällt werden müssen oder beziehungsweise man muss eben Schnittmaßnahmen machen. Und da sind auch viele Anrufe bei uns eingelangt, die gesagt haben, hey, da werden eigentlich Bäume, also da werden die großen Bäume umgeschnitten, was auch super ist, dass die Bevölkerung so dahinter ist und eigentlich schaut und auch bei uns dann anruft und uns mitteilt, da wird jetzt die große Linde oder ich weiß nicht, welcher Baum, gefällt. Ja, wir haben dann auch natürlich gesagt, also sobald uns irgendwas auffällt, was vielleicht nicht korrekt ist, dann würden wir dem nachgehen, aber solange es korrekt ist und laut Gutachten abläuft, die Fällungen, sind uns eigentlich die Hände gebunden.
Das heißt also, wenn jetzt in Gmunden klimaschädliche Maßnahmen jetzt umgesetzt werden sollten, dann muss das nicht zwangsweise durch den Klimaausschuss.
Genau, also es ist, also wir haben dieses Beteiligungsmodell, da kann man einen Bürgerantrag einreichen oder eine Idee für Gmunden. Das heißt, wenn die Bürgerinnen irgendwas sehen, was jetzt klimaschädlich ist und sie reichen dann einen Bürgerantrag ein, dann muss sich der Klimaausschuss damit beschäftigen. Also ein Bürgerantrag oder eine Idee für Gmunden, wann die reinkommt, heißt, das geht sofort in den Ausschuss. Und der Bürgerantrag, der wird dann auch weitergeleitet an andere Ausschüsse, also die dann dafür zuständig sind. Zum Beispiel, wann es eben jetzt um eine Baumfällung geht, das wäre dann auch ein Umweltausschuss. Und die müssen sich dann auch damit beschäftigen. Und da muss man auch eine Rückantwort an den Einreichenden vom Bürgerantrag geben.
Und hat dieser Ausschuss in irgendeiner Weise ein Veto, ein Einspruchsrecht?
Inwiefern, also wann da jetzt klimaschädliche Maßnahmen sind, ob die ja Veto einlegen können?
Genau.
Ja, ist schwierig, also weil wann es natürlich auf dem Grund von der Stadtgemeinde ist, dann auf jeden Fall. Wenn es aber natürlich nicht der Grund von der Stadtgemeinde ist, dann wird es schwierig. Man kann natürlich eine Petition starten oder nur mal Kontakt aufnehmen mit den Besitzern von diesem Land und schauen, dass man mit denen ins Gespräch kommt, ob es nicht doch eine andere Möglichkeit gibt. Aber dass man da direkt ein Veto dann einlegen kann, auf einem Grund, der nicht der Stadtgemeinde Gmunden gehört, ist, glaube ich, schwierig.
Am Mittwoch wird eben der Gmundner Klimaschutzpreis verliehen, im Rahmen eines Vortrags auch des Meteorologen Alexander Ohms. Er wird zu Klimaprognosen für Gmunden und auch zum Thema Klimawandelanpassung sprechen. Gerade vor kurzem habe ich wieder gelesen, dass die Prognosen bezüglich Klimawandel für Europa ganz schlecht sind. Das heißt, dass eine deutliche Erwärmung erwartet wird. Ohne jetzt dem Vortrag hier vorgreifen zu wollen, aber gibt es Modelle, die auch ein bisschen voraussagen, wie sich dieser Klimawandel für die Region Gmunden, für die Region Salzkammergut im Konkreten auswirken könnte?
Ich weiß persönlich selber noch nicht, über was der Alexander Ohms, also welche Daten er uns sagt. Das heißt, das werden wir wahrscheinlich dann erst am Mittwoch dann erfahren, diese Daten, die es dann für Gmunden gibt. Und da bin ich also schon sehr gespannt, was er uns erzählen wird. Ich habe mir einmal die Temperaturdaten für Gmunden angeschaut. Und das fängt in den 1930er Jahren an und man sieht schon sehr, deutlich eigentlich, dass in den letzten Jahren wir immer überdurchschnittlich warme Jahre gehabt haben und auch über dem 1,5 Grad Limit sind bereits. Also das heißt, obwohl wir eigentlich den Traunsee haben, der ja als Kühlung wirkt, das ist so ein bisschen der Kühlschrank von Gmunden, haben wir trotzdem sehr hohe Temperaturen.
Was hat das zum Beispiel zur Auswirkung dann?
Also wenn wir sehr hohe Temperaturen haben, kann natürlich auch mehr Wasser verdunsten vom Traunsee zum Beispiel. Das heißt, das kann sein, dass der dann nicht mehr so als Kühlschrank funktioniert, wie wir es jetzt haben. Wir haben sehr viel Bodenversiegelung. Das heißt, wenn wir am Rathausplatz sind oder irgendwo anders, dann ist es so richtig, also dann kommt natürlich von unten auch die Wärme und man nimmt das, die Temperatur nur ärger wahr als wie sonst. Es kann natürlich bei der Landwirtschaft zu Ernteausfällen kommen, was wir eh jetzt da schon haben, aber natürlich dann nur vermehrt. Es hat auch einen Einfluss auf die Tierwelt zum Beispiel. Ja, also es kann sehr vielfältig sein und auch die Gesundheit von Menschen ist natürlich beeinflusst, weil wenn man sich anschaut, also je höher die Temperaturen sind, desto vermehrt haben wir Herz-Kreislauf-Probleme. Genau, und ja, also sehr vielfältig die Auswirkungen, die wir eben durch erhöhte Temperaturen haben.
Ein Thema wird auch die sogenannte Klimawandelanpassung sein. Das klingt ja ein bisschen nach Opportunismus, nach dem Motto, wir können eh nichts mehr machen. Aber inwieweit hat die Klimawandelanpassung auch etwas mit Klimaschutz zu tun?
Genau, also Klimawandelanpassung geht eigentlich immer einher mit dem Klimaschutz. Also Klimawandelanpassung ist zum Beispiel auch Dächer zu begrünen. Also weil das wirkt eben kühlend. Aber durch die Dachbegrünungen fördert man zum Beispiel auch die Biodiversität oder dass eben mehr CO2 wieder gespeichert wird, weil eben Pflanzen auf dem Dach sind. Das heißt, es sind natürlich schon zwei unterschiedliche Themen, also Klimaschutz und Klimawandelanpassung, aber sie sind sehr eng miteinander verbunden. Oder Klimawandelanpassungen können auch irgendwelche Beschattungen zum Beispiel sein, weil wir werden natürlich schon erhöhte Temperaturen haben. Also wir können nur schauen, dass wir nicht zu weit über dem 1,5 Grad Limit sind, aber ganz runter wird es nicht mehr funktionieren, dass wir ganz runterfahren mit den Temperaturen. Und da brauchen wir natürlich dann auch Systeme, wo wir uns anpassen können auf den Klimawandel, auf die erhöhten Temperaturen.
Ja, und wir haben versprochen, dass wir heute noch das Geheimnis lüften, welche Projekte, die Siegerprojekte beim Klimaschutzpreis in Gmunden sind. Die sind, wenn die Sendung läuft, gestern verliehen worden. Welche Preise sind denn verliehen worden?
In der Kategorie Einzelperson ist der Hauptpreis an Werner Hoema gegangen. Er hat eingereicht Grottenseeaktivist und Fußgänger. Das heißt, der Grottensee in Gmunden ist ein ganz kleiner See und der wird überwuchert von Neophyten. Und der Werner Hoema, der tut dann jedes Jahr diese Neophyten rausschneiden vom Grottensee, damit er nicht verlandet, weil der Grottensee auch eine sehr wichtige Kühlungsquelle ist für Gmunden. Und er ist auch ein regelmäßiger Zu-Fuß-Geher und lebt es auch seinen Schülern vor. In der Kategorie Betrieb ist der Hauptpreis an Solavi Demetergut Adam gegangen. Das ist ein regenerativer Biobauernhof, die selber alles anbauen und dann auch in Gmunden verkaufen. Das heißt, da kann man wirklich Bio-Lebensmittel direkt vom Bauern beziehen. In der Kategorie Verein haben wir den Hauptpreis ex aequo an die Naturfreunde Gmunden und die Foodcoop Gmunden verliehen. Die Naturfreunde Gmunden, die haben das Traunsteinhaus eingereicht. Die machen da sehr vielfältige Dinge. Die haben sogar Bienen auf 1600 Meter Höhe. Die bauen dort Kartoffeln selber an, haben eine PV-Anlage. Und die Foodcoop Gmunden, die, da kann man sich auch Lebensmittel aus der Region bestellen. Das heißt, die beziehen ihre Lebensmittel direkt von Bauernhöfen, die in der Nähe sind. Und so unterstützen wir die Bauern, dass sie einen fairen Preis für ihre Lebensmittel kriegen. Genau. Und in der Kategorie Bildungseinrichtung, da ist es sehr schwer gefallen, dass wir überhaupt einen Hauptpreis vergeben. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, dass alle vier Bildungseinrichtungen, die eingereicht haben, einen Hauptpreis bekommen. Da haben wir einerseits das BG Birge Gmunden und das Agrarbildungszentrum mit ihrer Broschüre Ernährung im Klimawandel. Das heißt, die Schüler haben sich da angeschaut, wie man sich besser ernähren kann, damit man was für den Klimaschutz tun kann. Dann haben wir das BRG Borg Schloss Traunsee, die das Thema Food Waste eingereicht haben. Das heißt, die Schüler haben sich angeschaut, was sie gegen Lebensmittelverschwendung tun können. Die Hack Gmunden hat das Projekt Hack Gmunden macht sich fit fürs Klima eingereicht. Sehr vielfältige Themen. Das heißt, die haben Grünraumbepflanzung gemacht in der Schule. Sie haben einen Podcast entwickelt. Sie haben nachhaltige Möbel gemacht, also eingekauft für die Schule. Und die letzte Schule ist dann das BG BRG Gmunden mit dem Schulkleidermarkt Secondhand. Das heißt, da haben Schülerinnen für Schülerinnen Secondhand-Kleidung verkauft und es ist sehr, sehr gut bei den Schülern angekommen.
Das ist schön, dass alle Schulen prämiert worden sind. Ich danke sehr herzlich für den Besuch im Studio. Verena Püringer-Sturmeier, danke fürs Kommen.
Ich sogar danke. Vielen Dank für die Einladung.
Die Gmundner Klimaschutzkoordinatorin Verena Püringer-Sturmeier über den ersten Gmundner Klimaschutzpreis. Weitere Informationen auf gmunden.at. Noch bis kommenden Montag läuft in Oberösterreich die Arbeiterkammerwahl, bei der um die 692.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wahlberechtigt sind. Christian Eichmeier hat mit dem Landessprecher und Spitzenkandidaten der Alternativen, Grünen und unabhängigen Gewerkschafterinnen Martin Gstöttner gesprochen, unter anderem über das amtliche Kilometergeld, die Arbeit im Pflegebereich, Forderungen zum Arbeitslosengeld und mögliche Auswirkungen von künstlicher Intelligenz auf die Arbeitswelt. Das Interview ist ein Ausschnitt aus einem längeren Gespräch.
Jetzt fällt mir selbst noch einiges ein, wo ich Handlungsbedarf sehe. So wurde das amtliche Kilometergeld sowie die In- und Auslandstagsätze seit 1,5 Jahrzehnten nicht mehr valorisiert. Mir geht es da lediglich um eine Anpassung, nicht um eine Erhöhung. Könnte da diesbezüglich die Arbeiterkammer auf die Bundesregierung Druck machen? Dienstnehmer, die mit eigenem PKW unterwegs sind, entgeht da viel Geld.
Zum ersten einmal aus Sicht einer grün-nahen Organisation. Auch wir glauben, es geht nicht um eine Erhöhung, aber sehr wohl um eine Anpassung. Und da hat die Arbeiterkammer in den letzten Jahren extreme Anstrengungen unternommen, dass da sich wirklich was bewegt. Vor, glaube ich, 2 Jahren war da mal eine große Diskussion, ist auch durch die Medien gegangen, wegen der Anpassung des amtlichen Kilometergeldes und hat sich leider Gottes wieder ein bisschen abgeebnet, die Diskussion. Da gehört was gemacht, anpassen, nicht erhöhen. Die Kammer ist dahinter, die ist wirklich dahinter, auch der Österreichische Gewerkschaftsbund. Aber ja, wir sind nicht die Gesetzgeberin und bedarf es möglicherweise mehr Aufklärungsarbeit, noch mehr. Aber ich bin guter Dinge, dass irgendwann das auch einmal funktioniert, weil ich weiß jetzt nicht, wie lange das nicht anpasst worden ist, aber da reden wir ja von ewig.
Also mir ist irgendwie so das Jahr 2012 oder
ich
was
für eine Erinnerung. Ich würde sagen, so 10 Jahre werden
schon mittlerweile sein. Ja, 10 Jahre sind
sogar etwas. Ist ja Wahnsinn, ne? Das ist ja arg. Ja.
Hm. Dann nächstes Thema von mir, Schwerarbeit für die Arbeit im Pflegebereich. Diese ist bestenfalls meines Wissens nur unter ganz bestimmten, im Regelfall nie zutreffenden Bedingungen anerkannt. Gerade wo die gesamte Republik weiß, dass im Pflegebereich wegen Personalnot ein Tsunami auf uns zukommt, wäre für mich hier dringend Handlungsbedarf gegeben, um den Beruf attraktiver zu machen.
Das Problem ist, dass gerade im Pflegebereich die Nachtdienste gerechnet werden. Jetzt komme ich nicht aus der Pflege, aber ich könnte mir da durchaus vorstellen, dass da schon darauf geachtet wird, dass die Nachtdienstarbeiten dementsprechend so verteilt sind, dass man nicht wirklich eine Möglichkeit hat für die Schwerarbeit. Leider Gottes gibt es ja eine Kalorienverbrauchstabelle, die was da ein bisschen mithelfen soll. Da kann man aber sagen, auf gut Deutsch, das ist Bankrotterklärung, das mit dem Kalorienverbrauch, das funktioniert hinten und vorne nicht. Aber dass man den Beruf attraktiver macht, wir haben vorhin schon mal in einer Frage der altersgerechten Arbeitsverteilung oder Arbeitszeit gesprochen. Das wäre gerade im Pflegebereich ein hochattraktives Modell, dass man sagt, okay, ab muss man definieren, muss man diskutieren, da muss man mit dem Sozialpartnerschaft darüber mal die Diskussion anfangen. Ab 55 möglicherweise, dass man sagt, okay, schrittweise haben sie einen gesetzlichen Anspruch, die Arbeitszeit zu reduzieren, beziehungsweise die Belastungen zu reduzieren dadurch. Ob da jetzt die Schwerarbeit der große Wurf dazu ist, sei dahingestellt. Warum? Weil da 9% Abschläge sind. Ich bleibe dabei, alle Menschen, die ihren Beitrag leisten für das wunderschöne Land Österreich, haben es sich verdient, wenn sie die 40 Berufsjahre, 45 Berufsjahre oder mehr erreicht haben, einbezahlt haben in die Pensionskasse, dass sie abschlagfrei in die Pension gehen und erst recht im Schwerarbeiterbereich, weil die arbeiten wirklich schwer und es Dank für Dienst an die Menschen, an die Republik, 9% der Abschläge. Das wäre einmal eine Attraktivität, die was man wirklich einmal überlegen sollte, dass man gleich mal mit dem sagt, so aus, speziell im Pflegebereich. Weil sonst wird man nie wirklich junge Menschen für den Beruf, für den an sich tollen Beruf, irgendwie attraktiv das darstellen können.
Ganz gravierende Verschlechterungen für arbeitslose Menschen hat zuletzt Bundeskanzler Nehammer in seinem Österreich-Plan skizziert. Das Arbeitslosengeld soll von aktuell 55% des Berechnungsbezugs auf 50% gesenkt werden. Jetzt werden die 55% fälschlicherweise offiziell im Regelfall immer als Berechnungsgrundlage vom Letztbezug bezeichnet. Was überhaupt nicht stimmt, denn das AMS greift ja da auf einen wesentlich früheren Stichtag zurück. Mit der Auswirkung, dass das Arbeitslosengeld dann wohl nur um die 50-52% des Letztbezuges beträgt. Bei einer Kürzung nach dem Ansinnen des Bundeskanzlers sind wir dann nicht bei den 50%, sondern ein Stück darunter. Dann sind wir halt bei 45 oder bei 48%. Jetzt gab es zuletzt Bestrebungen seitens der Arbeiterkammer, das Arbeitslosengeld auf 70% anzuheben und die ÖVP hat nun das genaue Gegenteil vor. Und das just zu einem Zeitpunkt, wo aufgrund von Rezession Arbeitsplätze abgebaut werden und die Zahl der arbeitslosen Menschen trotz des vielkolportierten Fachkräftemangels damit steigt. Laut Statistik hatten wir in Oberösterreich im Jänner 2024 um die 53.600 arbeitslose Menschen, wobei hier etwa 10.000 Schulungsteilnehmer mit eingerechnet sind. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Anstieg um einige Prozentpunkte. Wäre es nicht wichtig, hier gegenzusteuern?
Also die ÖVP macht da für mich massiven Populismus. Sie spielen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gegen Arbeitslose aus. So nach dem Motto, die faule Hängematte, die hackeln alle nichts. Da sind selbst 55, in Wald sind es weniger, wie wir wissen, 55% noch zu viel. leider Gottes reagiert, aber das Volk und sagt, das ist ein Wahnsinn, die kriegen fürs Nix tun auch nur einen Haufen Geld und ich muss da 8 Stunden oder 9, 10 Stunden arbeiten und bekomme auch nicht wesentlich mehr. Aber vielleicht, dass man sich ein paar Zahlen anschaut in der Europäischen Union, Österreich hat einer der niedrigsten Arbeitslosenleistungen, Dänemark hat 90%, die Niederlande 75%, Frankreich 75%, schlusslich da wäre einfach nur Großbritannien, selbst Deutschland steht auch schlechter da wie wir und dann sind wir es aber schon ziemlich in der Europäischen Union. Ich weiß, Großbritannien ist nicht in der Europäischen Union, aber nur, dass man ein bisschen einen Vergleich hat, da ist es noch schlechter und in Deutschland. Und wir schauen ja immer so gern immer in die Welt, wir vergleichen sie so gern, speziell in der EU, im europäischen Wirtschaftsraum. Ist auch gut so. Aber genau da schaut man weg. Und ich bleibe dabei, ist einfach ein Populismus der Wirtschaftslobbyistenpartei, die ÖVP. Man kommt damit bei ihren Wählerinnen-Klientel offensichtlich gut an. In Wahrheit müssten sie selbst wissen, dass das einfach gar nicht möglich ist. Gerade jetzt, wo die Teuerungswelle an uns zugerollt ist und hoffentlich jetzt 2024 ein bisschen entlastet wird, wenn wer von heute auf morgen arbeitslos ist und dann hat man eine Miete zu zahlen oder Strom, Heizung, ja, den täglichen Lebensbedarf zu stemmen hat und man hat von heute auf morgen um die Hälfte weniger. Wie soll das funktionieren? Da gehört dagegen gearbeitet, dagegen gesteuert, das macht die Arbeiterkammer, die wirklich mit wunderbaren Erklärungen und mit Beispielen vorangeht, da bedarf es eine andere Bundesregierung, zumindest ohne österreichische Volkspartei.
Weiters wird Bundeskanzler Nehammer dabei bei Arbeitslosigkeit die Möglichkeit der Ausübung einer geringfügigen Beschäftigung verbieten. Argumentiert wird das damit, dass man sich bemühen soll, eine Vollbeschäftigung zu bekommen. Jetzt habe ich selbst einmal während des Bezugs von Arbeitslosengeld geringfügig als Referent in Kursen von Langzeitarbeitslosen gearbeitet. Eine Vollbeschäftigung war seitens des Dienstgebers dabei nie ein Thema. Man brauchte mich einmal wöchentlich. Ich habe das damals auch als Chance gesehen, mich in einem neuen beruflichen Kontext zu erleben, dabei selbst auch etwas zu lernen und das bei Bewerbungen auch als zusätzliche Qualifikation anführen zu können. Abgesehen davon habe ich dabei nicht das Gefühl gehabt, den Status arbeitslos inne zu haben. Das Streichen dieser Möglichkeit finde ich daher völlig absurd.
Auch da wieder wie bei der vorigen Frage. Die österreichische Volkspartei macht ein politisches Kleingeld. Sie wollen da ausspielen, die arbeitende Bevölkerung, mit denen, die was jetzt gerade keine Erwerbstätigkeit haben, weil die Firma in Insolvenz geschlittert ist, weil man sie vielleicht beruflich umorientiert und. Da gibt es ja viele Facetten. Studien zeigen ja ganz klar, wie gering der Anteil diejenigen ist, die wirklich jetzt in der Hängematte liegen. Sie wollen damit Populismus erzeugen, so nach dem Motto, na, jetzt gibt es ja Arbeitslosengeld, dann gehen sie nur ein paar Stunden arbeiten und kassieren dann die volle Kohle und die tüchtige, die ganz tüchtige Leistungsgesellschaft, die was dann wirklich 40 Stunden und noch mehr arbeitet, die sind dann die, die was da drauf zahlen. Es funktioniert offensichtlich im Wording, leider Gottes. Viele springen darauf, aber wenn man mal selbst von Arbeitslosigkeit betroffen ist, wie du das geschildert hast, wird man draufkommen, wie wichtig ist, dass man vielleicht wirklich geringfügig was dazu verdienen kann. Allemal noch besser, als wie dass man dann am Sozialamt ist und muss man vielleicht Mietzuschüsse oder Heizzuschusskosten da noch erbitten. Also, wie du richtig sagst, es ist völlig absurd. Das muss beibehalten werden, aber noch einmal, mit der österreichischen Volkspartei wird da wahrscheinlich wenig bis gar nichts zu machen sein.
Was uns in den nächsten Jahren beschäftigen wird, ist der Umgang mit künstlicher Intelligenz. Wie siehst denn du da die Chancen, aber auch Befürchtungen im Hinblick auf die Arbeitswelt?
Ich denke, dass die Chancen groß sind. Man kann die Technologie nicht aufhalten. Das muss uns bewusst sein. Ist auch gut so, der Mensch strebt nach Wissen. Das hat uns das gebracht, was wir heute sind. Wir fliegen auf den Mond. Wir haben eine bemannte Raumfahrt quasi in Vorbereitung zum Mars. Also der Mensch strebt einfach nach Moderne. Das ist normal, das ist, glaube ich, eine Riesenchance. Aber man muss auch aufpassen. Und zwar aufpassen, wenn man, man hat einen guten Vergleich, wenn man auf die Bank geht. Früher war das ja so, da war Bank, Beamte, Beamtin am Schalter, da hat man nur ein paar tolle Gespräche führen können, da hat man vielleicht eine ein oder andere Ein- und Auszahlung, Kontorahmen und was weiß ich, diskutiert. Das alles geht jetzt nicht mehr. Da gibt es dann die George, um wie es alles heißt, das macht man dann nur mehr per Handy und natürlich fällt der Arbeitsplatz weg. Oder, wie es vielleicht schon gesehen haben, waren wir in diverse Geschäfte, Lebensmittelgeschäfte. Ich glaube, der Merkur zum Beispiel, oder jetzt heißt der Billa Plus, wahrscheinlich hat es das bei anderen Lebensmittelgeschäften auch schon oder Discounter, dass du wirklich nur mehr hingehen brauchst und dir das selbst machst. Das alles gefährdet sehr wohl Arbeitsplätze, da muss man schon aufpassen. Also ich glaube, es ist eine Riesenchance, aber man muss auch riesig aufpassen. Man darf da nicht vergessen, bleibe wieder bei den Unternehmerinnen und bei den Unternehmern, sobald die Kosten einsparen können, Personalkosten, Lohnnebenkosten, Pensionsleistungen, Abfertigungskasse und, werden Sie natürlich die Ersten sein, die was da überlegen, künstliche Intelligenz ist eine super Geschichte. Es ist eine Riesenchance trotzdem. Es gibt sicher Branchen und Bereiche, wo wir massive Entlastungen haben werden, vielleicht sogar im Schwerarbeiterinnenbereich. Denke ich mir, da haben wir Chancen, aber man muss sehr aufpassen.
Christian Eichmeier hat mit dem Landessprecher und Spitzenkandidaten der alternativen, grünen und unabhängigen GewerkschafterInnen Martin Gstöttner gesprochen. Das war ein Ausschnitt aus einem längeren Gespräch, das im Rahmen der Sendung Vor Ort gesendet worden ist und auch zum Nachhören bereit liegt. Keine Wahlwerbung für eine Partei, aber eine Werbung, sich generell an der AK-Wahl Oberösterreich zu beteiligen. Die Wahl läuft noch bis zum kommenden Montag, den 18. März. Anders in den anderen Bundesländern. Salzburg hat bereits gewählt und in der Steiermark ist die AK-Wahl vom 16. bis zum 29. April. Das war der Widerhall, wie immer nachzuhören und herunterzuladen auf freies Radio.at. Im Namen des Teams verabschiedet sich Jörg Stöger. Sie hörten den Widerhall. Jeden Dienstag um 18 Uhr. Die Wiederholung jeweils Mittwoch um 10 und Donnerstag um 17 Uhr.